Ja, liebe Geschwister, herzlich. Freue ich mich, wieder mal hier sein zu dürfen in Bützow. War ja nach einer längeren Zeit Pause bei mir angesagt. Bin aber sehr froh, dass ich heute wieder mal hier sein kann. Und ich darf mal einfach sagen, man spürt hier Atmosphäre, wenn man hier reinkommt in diesen Raum. Hier ist der Geist Gottes am Wirken. Wunderbar. Ich freue mich auch immer über die schöne Klavierbegleitung, Angelika. Wunderbar, das ist kräftiger Gesang. Lobt den Herrn und gibt ihm die Ehre. Liebe Geschwister, habt ihr euch einfach mal gefragt, warum eigentlich zu Weihnachten so viele Sterne zu sehen sind? Schaut euch mal den schönen Weihnachtsbaum hier an, was da dran hängt. Seht euch mal um, da ein großer Stern, da kleine Sterne. Überall zu Weihnachten Sterne über Sterne. Ist das nicht eigenartig? Wie kommt das wohl? Wo kommt das her? Was meint ihr? Genau. Und das soll auch das Thema heute sein. Der Stern von Bethlehem. Und ich möchte euch einfach bitten, mal ganz mutig heute zu sein in dieser Predigt und mit mir auf die Reise in den Sternenhimmel zu gehen, wo der Stern von Bethlehem nachher ist, erscheint. Auch das ist Gottes Wort. Und der Stern von Bethlehem und das ganze Geschehen um diesen Stern herum, das ist sowas von faszinierend, das ist sowas von herrlich und ehrt Gott, den Vater im Himmel und unseren Herrn Jesus Christus. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, heute nicht zu verzagen in dieser Predigt, wenn ich auch mal auf wissenschaftliche Dinge eingehen muss. Aber Wissenschaft, Glaube und Gottes Wort ist eine Einheit. Da gibt es überhaupt keine Differenzen. Da gibt es auch gar keine Widersprüche. Aber ich möchte zu Anfang, bevor wir beginnen, noch einmal mit uns beten. Und ich bitte, dass wir uns neigen. Lieber Vater im Himmel, wir stehen vor dir. Wir freuen uns über dieses Weihnachtsfest, was vor uns liegt. Herr Jesus Christus, du bist auf diese Welt gekommen und wir sind so glücklich, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich bitte dich, lieber Herr, gib auch jetzt zu diesem Wort, was du uns schenken möchtest, Gnade zum Hören, einen guten, wachen Sinn, dein Wort anzunehmen und zu verfolgen und im Herzen zu behalten. Und lieber Herr, gib mir Gnade zum Reden. Segne diesen Gottesdienst und gib, dass wir auf dein Wort hören. Amen. Jesaja 7 und Jesaja 9 steht geschrieben, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Das steht in Jesaja 7, Vers 14. Emmanuel heißt Gott mit uns. Und in Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das, ihr lieben Geschwister, ist die Kernbotschaft von Weihnachten. Schon in den Propheten vorausgesagt. Gottes Sohn kommt auf die Erde. Und alles andere, was sich um Weihnachten so herumrankt, ob das die Engelchöre sind, ob das die Hirten auf dem Feld sind, ob das heutzutage Lichter, Glöckchen, Weihnachtsmusik, Weihnachtsbaum, Geschenke und gutes Essen ist, alles das rankt sich um Weihnachten herum. Und oft genug ist es leider so bei unseren Mitmenschen, bei der sogenannten Christenheit im Abendland, dass diese Randerscheinung das zentrale Ereignis vollkommen überdecken. Sprecht mal mit euren Arbeitskollegen, mit euren Mitmenschen, mit euren Nachbarn. Weihnachten, worum geht es dabei? Es geht darum, dass man Stress hat. Es geht darum, dass man Geschenke kaufen muss, dass man laufen muss, dass man zu tun hat und dass man vorbereitet und dies und jenes. Und was ist Weihnachten noch? Ja, weiter nichts. Was denn sonst? Da ist Jesus Christus geboren. Aha, ja, gut, das kann ja auch sein. Aber das ist völlig verschwunden. Wir als Gläubige haben natürlich Jesus Christus im Mittelpunkt unseres Weihnachtsfestes. Das ist ganz klar. Und das soll auch so sein. Und wenn das so ist, wenn Jesus Christus wirklich das Zentrum unseres Glaubens ist, dann und nur dann darf auch das andere sein. Da darf auch ein gutes Essen sein und da dürfen auch Geschenke sein und ein schöner Weihnachtsbaum, das ist alles in Ordnung. Wir müssen aber neben allem Schönen und allem Gemütlichen Gottes Rettung für die Menschen von den Sünden durch die Geburt, durch das Leben und durch das Sterben von Jesus Christus immer im Mittelpunkt behalten. Wir dürfen uns niemals von den Randerscheinungen ablenken lassen. Niemals. Krippe und Kreuz gehören untrennbar zusammen. Und sie bezeichnen für das irdische Leben Jesu den Beginn und den Höhepunkt seines Lebens, seines irdischen Lebens. Aber genauso gehören Krippe und Krone zusammen. Und zwar für das erste Kommen Jesu auf diese Welt, nämlich die Krippe und die Krone, wenn er in Herrlichkeit als König, als Richter auf diese Erde zurückkommt. Auch das ist ein Symbol für Jesus Christus. Und ein Bibeltext, der das in sehr eindrücklicher Weise darstellt, ist Offenbarung 12, die Verse 1 bis 6. Und die lese ich uns jetzt mal vor. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe, 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Das ist ein komischer Weihnachtstext heute, ne? Steht aber auch in der Bibel und handelt auch von der Geburt Jesu. Und zwar ist das ein prophetischer Text, den der Jünger und Prophet Johannes in der Rückschau auf die Geburt, in der Vorausschau auf die Herrschaft und ganz ans Ende der Zeit dann auch für das Volk Israel in der Wüste sieht. Dieser Sohn, der hier genannt ist, das männliche Kind, das ist ganz klar, das ist unser Herr Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sohn, der von dieser Frau in dieser Vision, die der Prophet hier sieht, geboren wird. Er war Gott selbst. Und dieser Erlöser der Menschen, der die Menschen auch richten wird, nämlich weiden mit eisernem Stab, ist kein anderer Begriff als richten. Leiten, regieren und richten. Und dieser Sohn, dieser männliche Samen der Frau, wird uns schon im 1. Mosebuch, im 3. Kapitel, im Paradies von Gott angekündigt. Und zwar sagt Gott zu der Schlange, der Same der Frau, nämlich Eva und ihre Nachkommen, wird dir, Schlange, in Klammern Teufel, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also gleich nachdem die Sünde geschehen war im Paradies, hat Gott, der Vater, schon die Verheißung zur Erlösung geschenkt. nämlich die Erlösung von den Sünden durch Jesus Christus, durch den Erlöser. Und dieser Erlöser ist hier genannt. Die Frau, von der hier in dieser Vision die Rede ist, die hat, möchte ich mal sagen, eine dreifache Bedeutung. Eine dreifache Bedeutung. Von der Frau spricht Gott selbst im Paradies, nämlich dein Same, sagt er, von Eva. Von der Frau spricht, das habe ich zu Anfang gelesen, der Prophet Jesaja, die Jungfrau wird schwanger werden. Ja. Und von der Frau spricht der Prophet Johannes, der ehemalige Jünger des Herrn Jesus, der dann Prophet war in dieser Sache, spricht hier von dem Sohn, von dem männlichen Kind, der zum Herrscher berufen wird und der zu Gott in den Himmel entrückt wird. Die erste Bedeutung dieser Frau, der Johannes sieht eine Vision. Er sieht ein großes Zeichen im Himmel, sagt er. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und an ihrem Haupt 12 Sterne. Was sieht der Mann da? Eine Vision, ein Sternenbild. Ein Sternenbild als Vision, es ist kein physischer Blick, den er dort tut. Denn wenn er die Sonne sieht, könnte er die Sterne nicht sehen. Das ginge also nicht. Das ist wissenschaftlich nicht möglich. Also ist es eine Vision, dass er ein Sternbild sieht, eine Frau bekleidet mit der Sonne, der Mond unter den Füßen und auf ihrem Haupt 12 Sterne. Dieses Sternbild, was der Prophet hier sieht, ist das Sternbild der Jungfrau. Dieses Sternbild der Jungfrau ist im Orient zu sehen gewesen vor 2000 Jahren am galaktischen Nordpol der Galaxis. Nicht zu verwechseln mit dem Nordpol der Erde. Ihr wisst ja, dass die Galaxis aus mehreren Sternensystem besteht, aus mehreren Sonnensystemen. Man sagt als wissenschaftliche Erkenntnis, etwa 500 Milliarden Sonnensysteme bilden unsere Galaxis. Etwa 500 Milliarden Sonnensysteme bilden unsere Galaxis, in der wir leben. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Galaxis wie eine Scheibe aussieht. Ihr habt das vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen, so eine spiralnebelförmige Scheibe. Wie ein Diskus. So eine Scheibe. Und man kann natürlich in so einer Scheibe, in einer Galaxis, eine Achse einlegen. Und wenn man eine Achse einlegt, hat man einen Nordpol und einen Südpol. Und der Seher, der hier dieses Sternbild sieht, sieht es am galaktischen Nordpol als Vision. Die 12 Sterne, von denen dort die Rede ist, die sind tatsächlich im Originalsternbild vorhanden. Also dieses Sternbild der Jungfrau hat an ihrem Haupt tatsächlich 12 Sterne. Das ist wissenschaftlich erwiesen und nachweisbar. Ganz davon abgesehen, diese 12 Sterne finden wir auch in der Fahne der Europäischen Union wieder. Aber darauf will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Er sieht dieses Sternbild, er sieht die Sonne, er sieht den Mond und er spricht von der Geburt, dass sie in Geburtswehen liegt. Was passiert dort in diesem Sternbild? Möglicherweise erscheint mit der Geburt Jesu der Stern von Bethlehem, so wie es uns in der Bibel überliefert ist. Was kann das sein, dieser Stern von Bethlehem? Wissenschaftler haben darüber spekuliert, was kann das denn gewesen sein, dieser Stern von Bethlehem? Da ging es um eine Planetenkonstellation, dies und jenes. Das passt aber alles mit den Jahreszahlen nicht zusammen. Und ein christlicher Wissenschaftler, Dr. Werner Papke, hat herausgefunden, durch wissenschaftliche Erkenntnis, durch Auswertung von Niederschriften der damaligen Gelehrten, dass es sich hier um eine Supernova handeln muss. Der Stern von Bethlehem, keine Planetenkonstellation, sondern eine Supernova. Was ist das, eine Supernova? Eine Supernova ist die letzte Phase der Existenz einer Sonne. Dann tritt noch einmal die gesamte Energie auf einmal aus, strahlt in einer unglaublichen starken Helligkeit ab und fällt dann zusammen. Das ist eine Supernova. Und dieser Wissenschaftler hat nachgeforscht und hat festgestellt, dass tatsächlich die Aufzeichnung in der damaligen Zeit eine solche Supernova bestätigen. Und diese Supernova sieht der Prophet Johannes im Zentrum der Jungfrau. Die astronomischen Aufzeichnungen der damaligen Zeit belegen und die Berechnungen der Astronomie bestätigen das, dass diese Supernova am 30. August des Jahres 2 vor Christus tatsächlich geschehen ist. Dieses Datum, der 30. August im Jahre 2 vor Christus, ist ja nach unserer Zählung festgestellt. Die jüdische Zählung der Jahre sieht ja ganz anders aus. Das Volk Israel und die Israeliten im Altertum zählten ihre Jahreszahlen seit der Schöpfung. Das heißt, die Schöpfung war das Jahr 0 und dann haben sie angefangen zu zählen. Und dieser Tag, der 30. August im Jahre 2 vor Christus, ist nach jüdischer Zählung der erste Tischri des Jahres 3759. Ich komme nachher nochmal auf dieses Datum zurück, das ist wichtig. Der erste Tischri des Jahres 3759. In Matthäus 2, Vers 2 steht, als die Weisen nach Jerusalem kamen und den König der Juden suchten, ihn anbeten wollten, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen, sagen die Weisen, überliefert in der Bibel. Die Weisen, von denen hier die Rede ist, kamen aus dem Morgenland, möglicherweise aus Babel oder aus Persien oder aus Parthien. Das waren so damalige Kulturvölker, die in diesem Bereich lagen. Und diese Supernova, die dort gesehen wurde, war in Babylon sichtbar und durch die Astronomen und Astrologen der damaligen Zeit registriert, an diesem Tag in der Zeit zwischen 18.26 Uhr bis ca. 20.15 Uhr. So genau können Wissenschaftler das nachvollziehen, bis auf die Minute genau. Sie konnte aber von den Weisen im Morgenland aufgrund der Lage ihres Landes, der Erdkrümmung, nur wenige Minuten gesehen werden. Das heißt, circa 18.30 Uhr haben sie diese Erscheinung gesehen. Und das ist das, was sie uns in Matthäus 2, Vers 2 sagen. Wir haben seinen Stern gesehen. Nochmal zurück auf den 30. August des Jahres 2 vor Christus. Dieser Tag ist der jüdische Neujahrstag. Der nennt sich Rosh Hashanah. Und da beginnt das neue Jahr im Judentum. In der Bibel finden wir diesen Tag auch in 3. Mose 23 als der Tag Yom Teruah, nämlich der Tag des Posaunenblasens. Könnt ihr nachlesen im 3. Mosebuch Kapitel 23, Vers 23 bis 25. Und an diesem Tag, an dem Rosh Hashanah, das war der jüdische Neujahrstag, erinnerten sich die Israeliten immer an die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, und an die Auferstehung der Toten. Also das war ein besonderer Tag im jüdischen Neujahrsfest und hatte für Israel eine ganz besondere Bedeutung. Und außerdem galt dieser Tag symbolisch in der jüdischen Apokalyptik als der Tag des Erscheinens des Messias. Genau dieser Tag, den die babylonischen Weisen den Stern sahen, genau dieser Tag war in der jüdischen Apokalyptik als der Tag des Erscheinens des Messias bekannt. Und alle Könige, die in Israel regierten, haben diesen Tag immer als den Beginn ihrer Herrschaft angesehen. Also auch wenn sie mitten im Jahr irgendwie an die Macht kam, der erste Tischri, das jüdische Neujahrsfest, war für sie immer der Tag ihres Beginns der Regierung. Wie kamen jetzt die Weisen aus dem Morgenland auf die Idee, dass dieser Stern die Geburt eines jüdischen Königs ankündigt? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, wie die darauf kamen überhaupt, wie das möglich sein konnte? Der Stern, den sie sahen, habe ich vorhin schon gesagt, der war am galaktischen Nordpol zu sehen. Und in der Deutung der Astrologen und der Astronomen Babylons, der Chaldeer und der alten Assyrer, war schon seit etwa 4,5 Jahrtausenden der Norden als der Göttersitz in ihren Religionen bedeutsam. Der Norden als der Sitz der Götter. Und nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch jetzt was Hokuspokus wäre. Die Bibel spricht auch davon, und zwar in Jesaja 14. Und das lese ich uns jetzt mal vor. Jesaja 14, Vers 13. Da wird von dem Teufel gesagt: Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Das sagt Jesaja 14 von diesem Norden, von dem ich eben gesprochen habe. Und der Stern, den die Weisen im Norden jetzt erscheinen sahen, war ihnen völlig klar, es muss ein König geboren werden. Wenn am Göttersitz der Stern erscheint, muss ein König geboren werden. Vielleicht, und das ist auch wieder eine Auslegung der Bibelstelle Psalm 19, die Verse 2 bis 5. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis ans Ende der Welt ihre Sprache. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was dieser Psalm aussagt? Eine Nacht meldet der anderen Kunde, ohne Stimme, ohne Sprache. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Weisen aus dem Morgenland haben diese himmlische Sprache verstanden. Was Gott in die Sterne programmiert hat, an seiner Erlösung, haben die Weisen aus dem Morgenland erkannt. Und der Psalm spricht sinngemäß davon. Eine Nacht meldet der anderen. Die Weisen haben ja immer nachts ihre Sterne beobachtet, waren ja Sterndeuter, in der damaligen Zeit Wissenschaftler, und haben von Nacht zu Nacht den Sternenhimmel beobachtet und hat immer wieder den Stern gesehen, der ihnen die Geburt des Königs ankündigt. Sie sahen den Stern im Sternbild der Jungfrau Und dieses Sternbild der Jungfrau, dieses Sternbild hieß in der babylonischen Keilsprache Erua. Man kann ja die alten Sprachen übersetzen in ihrer Bedeutung her, und die babylonische Keilschrift, in der dieses Sternbild bezeichnet ist, hat den Namen Erua. Was heißt jetzt übersetzt Erua? Und jetzt hört mal genau zu. Erua heißt übersetzt in unsere Sprache diejenige, welche den in Eden verheißenen männlichen Samen gebären wird. Das ist die Bedeutung der babylonischen Bezeichnung des Sternbilds Jungfrau auf Babylonisch Erua. Diejenige, welche den in Eden verheißenen männlichen Samen gebären wird. Und was wurde in Eden verheißen? 1. Mose 3,15: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was für eine präzise Erfüllung von Gottes Wort, Gottes Willen, seiner überlieferten Botschaft und dem, was er uns heute zu sagen hat. Diese Botschaft der Sterne, ihr lieben Geschwister, war schon programmiert von Gott. Da gab es die Schöpfung noch gar nicht. Denn der Mond, die Sonne und die Sterne wurden am 4. Tag geschaffen von Gott und die Menschen erst später. Und dann auch erst das Paradies. Aber was in den Sternbildern von Gott hineinprogrammiert wurde, das stand schon vorher fest. Da können wir nur sagen, Gott, du allmächtiger Schöpfer Himmels und der Erden, Ehre und Anbetung sei dir auch über dieser wunderbaren Botschaft. Woher aber wussten jetzt die Weisen, dass es ein jüdischer König sein musste? Geschichtsschreiber belegen, dass die jüdischen Weisen einen Mann kannten, der nannte sich Zarathustra oder Zoroaster. Und dieser Zoroaster war ein persischer Gelehrter, der höchstwahrscheinlich ein Schüler Daniels war. Wir wissen ja aus der Bibel, dass die Juden von Nebukadnezar nach Babylon geholt wurden und dass Daniel dort als ein von Gott gesegneter Prophet dem Nebukadnezar einen Traum deuten konnte. Und alle anderen Wissenschaftler der damaligen Zeit waren dazu nicht in der Lage. Aber Gott hatte dem Daniel diese Weisheit geschenkt und er konnte diesen Traum deuten. Und da steht in Daniel 5, Vers 11, Daniel aber war der oberste der Sterndeuter. Das heißt, Daniel hat die prophetische Botschaft aus Jesaja, von dem, was im 1. Mose steht, wahrscheinlich an seine Schüler, wo er der oberste als Sterndeuter eingesetzt war, weitergegeben. Und die Magier, die Sterndeuter, die dann nachher nach Bethlehem gingen, hatten ihr Wissen nicht aus okkulten astrologischen Beobachtungen, sondern höchstwahrscheinlich durch den Propheten Daniel vermittelt als Gottes Wort der Propheten. Ist das nicht auch ein Grund zum Jubel, zur Freude, dass Gott nicht angewiesen ist auf astrologische Beobachtungen, sondern dass sein Wort, was er in den Propheten überliefert hat, durch den Daniel dann weitergegeben wurde an seine Schüler und die dann wussten, was geschieht. Wir wissen auch, und Bibelkenner wissen das, dass Daniel eine Prophezeiung von Gott bekam über die Geburt des Messias, über die Geschichte mit seinem Volk Israel. Da ist nämlich von 70 Wochen die Rede, die der Engel Gabriel dem Daniel auslegt und sagt, nach 69 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Das heißt, der Messias würde nach 69 Jahrwochen, das sind 483 Jahre vom Beginn des Baus von Jerusalem an, der Zählung ausgerottet werden. Das wussten die Weisen auch. Die wussten diese Jahreszahl. Und wir wissen auch aus Jesaja 7, dass Gott der Herr durch den Prophet Jesaja zu dem jüdischen König Ahas sagt: Wähle dir ein Zeichen, oben am Himmel oder unten auf der Erde. Und König Ahas sagt: Nein, nein, Herr Gott, ich will dich nicht versuchen. Ich wähle mir kein Zeichen. Und auch dieses Bibelwort muss den Weisen bekannt gewesen sein: Ein Zeichen oben am Himmel oder unten auf der Erde. Und als sie das Zeichen am Himmel sahen und dieses Wort kannten, war ihnen auch klar, jetzt geschieht auch das Zeichen auf der Erde. Welch eine Weisheit Gottes in seinem Wort vermittelt an die Weisen, die das Wort Gottes von Daniel bekommen hatten und das beachtet haben. Denn sie wussten, jetzt ist der Stern zu sehen und jetzt ist der jüdische König, von dem Jesaja prophezeit hat, geboren. Wir wissen aus dem Lobpreis des Zacharias in Lukas 1, wo steht: Denn du, nämlich Johannes der Täufer, wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen und seine Wege zu bereiten, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat. So steht es in Lukas 1, 78. Und genau dieses Wort, Aufgang aus der Höhe, das benutzten auch die Weisen in Matthäus 2, Vers 2, indem sie zum König sagten: Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen. Merkt ihr die göttliche Übereinstimmung des Wortes, was die Weisen beobachtet haben und was im Wort Gottes geschrieben steht? Und dann brachen die Weisen auf und dann gingen sie los, zogen in Richtung Jerusalem, weil ihnen natürlich klar war, wenn ein jüdischer König geboren sein musste, konnte das nur in Jerusalem passieren. Denn dort ist der Königshof. Und sie brauchten für diese Zeit der Wanderung aus dem Morgenland bis nach Judäa etwa 3 Monate. In der damaligen Zeit war das Reisen sehr umständlich. Sie hatten Kamele, sie hatten Tiere, sie mussten sich gegen Räuber schützen und so weiter. Sie brauchten also eine ganze Zeit, ehe sie da waren. Nach circa 3 Monaten trafen sie in Jerusalem ein. Und das war in Israel die Zeit des Lichterfestes, Chanukka, wo die Makkabäer sich von den Besatzungsmächten befreit haben. Dieses Fest wurde in Jerusalem kurz vor Weihnachten, kurz vor unserer Weihnachtszeit immer gefeiert, das Lichterfest, das Chanukka-Fest. Und genau zu diesem Fest mögen die Weisen in Jerusalem angekommen sein. Und das ist natürlich aufgefallen. Sie kamen an den Königshof und sie sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, ihm anzubeten. Und Herodes wird leichenblass. Ihr kennt ja die Geschichte aus der Bibel, fragt seine Gelehrten: Ja, wo soll denn der König geboren werden? Sucht mal nach in der Schrift. Und dann sagen sie: In Bethlehem, in Judäa. Und dann ziehen die Weisen los. Nachdem sie den Ort kannten, gingen sie nach Bethlehem. Und der Stern ging vor ihnen her, so steht es im Wort Gottes. Und als sie in Bethlehem waren, stand der Stern im Zenit und verschwand. Und da freuten sich die Weisen, dass sie genau an dem Ort waren, der ihnen bezeichnet war. Welch eine präzise Führung! Der Kosmos, Gottes Schöpfung, die Sterne, die Weisen als Schüler von Daniel, der König, der gottlose König Herodes, alle sind Werkzeuge Gottes, um die Geburt des Messias in entsprechender Weise zu bestätigen. So wie es in der Schrift vorausgesagt ist. Und ihr lieben Geschwister, als mir dieser Zusammenhang aufgegangen ist, als ich ein wunderbares Buch darüber gelesen habe, ich war sowas von innerlich ergriffen, wie präzise und wie wunderbar Gott in seiner Führung arbeitet und sein wunderbares Wort bestätigt. Die zweite Bedeutung der Frau in Offenbarung 12 ist ein Symbol, da ist die Frau ein Symbol für Israel. Israel als Frau dargestellt und Gott, unser Herr Jesus Christus, als der große Sohn von Israel. Der Drache ist natürlich Satan mit seinen Köpfen und mit seinen Hörnern als Symbole der antigöttlichen Mächte, der antigöttlichen Kräfte. Der versucht natürlich, Christus zu zerstören, Christus umzubringen. Wir wissen das aus den vielen Berichten der Bibel in den Evangelien, wie der Satan immer wieder versucht hat, den Herrn Jesus Christus kaltzustellen, ihn umzubringen durch die Juden, durch alle möglichen Ereignisse, angefangen vom König Herodes. Aber Gott hat alle Versuche des Satans, Christus unschädlich zu machen, zerstört. Christus ging ans Kreuz und vollbrachte die Erlösung. Und Israel, so steht es hier auch, die Frau muss fliehen in die Wüste, wo man sie 1260 Tage ernährt. Das ist jetzt ein Bogen, den ich spannen möchte von der Zeit Null, also als damals Christus geboren wurde, bis in die Endzeit. Das ist nämlich dieser Blick, den Johannes der Prophet hat. Und das liegt auch da drin. Die Frau muss in die Wüste fliehen, das heißt, Israel wird noch einmal eine große Trübsal erleben, muss in die Wüste fliehen. Das steht auch in Matthäus 24. Jesus sagt das, als er über die Endzeit spricht. Wer da flieht, wenn ihr das Zeichen des Gräuels seht, dann flieht in die Wüste, flieht auf die Berge, sagt Jesus in Matthäus. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Diese 1260 Tage sind genau 3,5 Jahre. Und diese 3,5 Jahre, die hier bezeichnet sind, das ist die Zeit, die zweite Hälfte der Trübsalzeit. Bibelkenner wissen, dass dieser Welt und Israel eine siebenjährige Trübsalzeit bevorsteht. Und die letzte Hälfte, also die zweite Hälfte dieser Trübsalzeit, das sind diese 3,5 Jahre, diese 1260 Tage. In Matthäus 24, Vers 30 sagt Jesus, und dann, nämlich in dieser Trübsalzeit, wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Jesus Christus kommt auf die Bitte seines Volkes in der Trübsalzeit auf diese Erde zurück. Das hat er selbst gesagt in Matthäus 23, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dieser Tag, der hier genannt wird von Jesus, an dem Jesus Christus als Retter Israels auf diese Welt zurückkommt, als König und Herr, der ist uns schon in Sacharja prophezeit. Sacharja 14, die Verse 6, 7 und 9, da steht, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Stellt euch mal vor, ein ganzer Tag, kein Licht. Dann wird einen Tag lang weder Tag noch Nacht werden. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Also Sacharja prophezeit hier den Tag der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. An dem Tag der größten Dunkelheit wird plötzlich Licht sein. Und in 4. Mose 24 sagt der heidnische Seher Bileam, es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Jesus, unser Herr, die Propheten deuten hier an, dass am Ende aller Zeit am Tag der tiefsten Dunkelheit das Zeichen des Menschensohnes, der Stern von Bethlehem, erneut sichtbar wird und erstrahlen wird und die Wiederkunft Jesu bestätigen wird. Matthäus 24, Vers 27 steht, denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Und wenn ihr das mal euch vorstellt, in einem Gewitter, wo Dunkelheit, Wolkendunkel, Regen, Finsternis ist und plötzlich ein Blitz alles erhellt, so und noch viel stärker wird es an diesem letzten Tag sein, wo die Sonne verdunkelt ist, wo die Sonne nicht scheinen wird und der Mond nicht scheinen wird in der Nacht, wo komplette Stockdunkelheit ist über dieser Welt. Und da erstrahlt der Stern von Bethlehem und erscheint in dieser unglaublichen Dunkelheit millionenfach heller als damals zur damaligen Zeit und wird die Wiederkunft Jesu darstellen. Beim zweiten Kommen des Gottessohnes in Herrlichkeit wird das Licht seines Zeichens so hell strahlen, dass alle Welt erschreckt sehen wird, Jesus, der Richter, ist wiedergekommen. Und die dritte Bedeutung der Frau, schlicht und einfach, Lukas 1, 30 und 31, und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesus nennen. Die dritte Bedeutung in dieser Vision der Frau ist tatsächlich Maria und das Jesuskind. Das ist die Botschaft, die allen Christen bekannt ist, die wir jedes Jahr wieder hören. Aber ich denke, ihr lieben Geschwister, die Botschaft der Sterne, die wir heute mal aus Gottes Wort heraus hören und lesen durften, die zeigt, wie wunderbar Gottes Führung, wie gewaltig seine Macht und seine Herrlichkeit ist und wie die Sterne und der Himmel und der Kosmos Gottes Ehre und Gottes Geburt auch verkündigen können, aber nur auf eine andere Art und Weise. Gott segne uns das wunderbare Wort von der Geburt Jesu, heute mal auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise ausgelegt. Der Kosmos, die Sterne, die Botschaft der Errettung Israels, die Botschaft der Errettung aller Menschen ist in diesem Krippengeschehen, in diesem Geschehen von Bethlehem Realität und die Wiederkunft Jesu ist herrliche Zukunft. Beide Male spielte der Stern von Bethlehem und wird der Stern von Bethlehem eine große Rolle spielen. Krippe, Kreuz und Krone gehören zusammen. Es ist eine Einheit. Und immer wenn ihr jetzt zu Weihnachten irgendwo zu Hause oder hier die Sterne seht, dann denkt an den Stern von Bethlehem. Denn denkt an diese wunderbare Botschaft, die Gott in den Sternen schon programmiert hat. Die Jungfrau, die Frau, die den männlichen Samen gebären wird. Im Paradies verheißen, im Jahre 2 vor Christus, am 30. August geboren, um 18.30 Uhr. Und dann zu Weihnachten, um das Chanukka-Fest in Israel von den Weisen, die zur Anbetung dann des Jesu-Kindleins kam. Ich bin Gott dankbar für diese wunderbare Botschaft, für diese herrliche Botschaft in den Sternen, in seinem Wort, in der Auslegung der Propheten. Eine wunderbare Übereinstimmung von Wissenschaft, von Glaube und Gottes Wort. Gott segne euch auch in dieser Weihnachtszeit diese Botschaft. Amen.